Es wird sie geben, es wird die erneuerbaren Kraftstoffe geben, genauso wie es Wasserstoff geben wird, weil wir es brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und deswegen werden da Investitionen in großer Höhe stattfinden. Ich frage mich dann eher, werden die Investitionen in und für Europa stattfinden oder finden sie woanders statt?
Flugzeuge, LKWs und die Industrie könnten schon viel klimafreundlicher unterwegs sein, wenn uns die Europäische Union nicht so viele Steine in den Weg legen würde. Das zumindest sagen meine heutigen Gäste vom Unternehmen Highly Innovative Fuels HIF Global. Herzlich willkommen, Dorothea Nold und Thorsten Herdan.
Schön, dass wir hier sein können.
Guten Morgen, Herr Gerstorf.
Mein Name ist Alexander von Gerstorf und ich kümmere mich beim M2X Wirtschaftsverband Fuels und Energie um die Kommunikation. Herr Herdan, Sie sind der CEO von HIF Global mit Europasitz in Berlin. Stellen Sie uns doch bitte einmal kurz Ihr Unternehmen vor.
Ja, das Unternehmen hat ein relativ triviales Geschäftsmodell. Es sammelt Erneuerbare ein an den Standorten, wo sie sehr viel vorhanden sind, sprich Wind und Photovoltaik, und es keine Nachfrage gibt an diesen Standorten, weil keine Bevölkerung dort ist, weil die Infrastruktur fehlt und weil dann diese erneuerbaren Energien ungenutzt blieben. Und das ist unser Geschäftsmodell, diese erneuerbaren Energien nutzbar zu machen. Und dafür müssen sie eine Flasche. Sie müssen verpackt werden im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie Strom, sprich Elektronen, schlechterdings über weite Entfernungen aus Gegenden, wo es keine Infrastruktur gibt, transportieren können. Das ist unser Geschäftsmodell. Wir haben in Chile gestartet, im Süden von Chile, Magallanes, kurz vor Feuerland. Da gibt's ganz viel Wind, da gibt's ganz wenig Leute, da gibt's ganz wenig Nachfrage und keine Möglichkeit, den Strom loszuwerden. Und wir haben uns gedacht, packen wir ihn in die Flasche, schicken wir ihn nach Europa, dann wird er gekauft. Dann ist er nutzbar gemacht worden. Also am Ende des Tages machen wir nichts anderes, als erneuerbare Energie nutzbar zu machen, die anderenfalls verschwendet würden, weil sie nicht nutzbar gemacht werden.
Klingt gut, aber an welche Abnehmer haben Sie an erster Linie gedacht?
Also wir sind super agnostisch, was unsere Kunden anbelangt. Der liebste Kunde ist der, der unsere Kraftstoffe kauft. Ich sage bewusst Kraftstoffe, das sind Kohlenwasserstoffe, die häufig eben als Kraftstoffe benannt werden. Aber das können sein Kraftstoffe für die Luftfahrt, das können sein Kraftstoffe für die Schifffahrt, das können sein Kraftstoffe für den Transport, für die Mobilität. Das können aber auch sein, in Anführungsstrichen, Kraftstoffe für die chemische Industrie, also chemische Grundstoffe. Und der Kunde, der unsere Produkte kauft, ist uns der Liebste und das ist uns völlig egal, aus welchem Segment er kommt.
Aber bei diesen Kraftstoffen handelt es sich dann immer um künstlich produzierte Kraftstoffe mit Wind und Sonne, also in Abgrenzung jetzt beispielsweise zu Biokraftstoffen, also ein ganz spezielles Geschäftsmodell, richtig?
Absolut richtig. Ich würde es nicht unbedingt künstlich nennen, weil künstlich ist es nicht, es ist natürlich. Es ist Wind und Sonne, die dann umgewandelt werden aus Elektronen in Kohlenwasserstoffe. Soll heißen, wir nutzen die Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen und wir stopfen dann in den Wasserstoff im wahrsten Sinne des Wortes CO2 rein. Und aus Wasserstoff und CO2 wird dann ein Kohlenwasserstoff und der ist dann eben exakt dasselbe wie der Kohlenwasserstoff, den wir aus dem Boden holen in Form von Öl oder Gas. Das sind nämlich Kohlenwasserstoffe. Also ich glaube, künstlich trifft es nicht ganz. Wir sind so natürlich, wie es kaum ein anderer sein kann, denn wir nutzen Wind und Sonne direkt vor Ort.
Frau Nold, Sie haben früher an dem Desertec-Projekt gearbeitet, das erneuerbare Energien aus Nordafrika für Europa erschließen sollte, internationale Energiepartnerschaften mitverhandelt und Sie sind dann im Bundestag für einen Abgeordneten tätig gewesen. Heute sind Sie bei HIF für Vertrieb und Politik zuständig und Sie sagen, Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die eine globale Lösung verlangt.
Ja, danke. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass CO2, das irgendwo in die Luft gepustet wird, sich so global verteilt und somit alle betrifft. Und vor dem Hintergrund sehe ich auch, dass wir eine globale Lösung brauchen, um das CO2 zu reduzieren und dass wir deswegen als Kontinente, als Länder viel stärker zusammenarbeiten müssen. Und ich finde, das Prinzip in der Wirtschaft gibt es ja eigentlich schon. In der VWL ist relativ klar, wenn man zusammenarbeitet, dass man das gemeinsame wirtschaftliche Gut erhöht. Genau das Gleiche sollte auch für den Klimawandel gelten, wenn wir an die Energietransformation denken. Und da sehe ich eigentlich eine Tendenz in Europa gerade dazu zu sagen, wir wollen gleichzeitig zum Klimawandel aber auch noch eine lokale Energieproduktion aufbauen. Wir wollen die globalen Technologien in Europa produzieren. Also lass uns dazu kommen, global zusammenzuarbeiten und die Erneuerbaren dort nutzen, wo es möglich ist und sie nach Europa zu bringen, wo sie gebraucht werden.
Und das ist die Frage, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, Herr Herdern. Sie waren viele Jahre Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium. Jüngst waren Sie mit dem Bundespräsidenten und einer Wirtschaftsdelegation in Montevideo. Ist Uruguay einer dieser potenziellen Lieferanten von grüner Energie für Deutschland, von denen Sie gesprochen haben?
Also Uruguay ist wirklich grandios, ich würde fast sagen genial, aus drei Aspekten heraus. Der erste Aspekt ist, es ist ein Sweet Spot in dieser Welt, der beides hat, nämlich gleichzeitig erneuerbare Energien in Form von Wasserkraft, aber auch noch in Form von Wind- und Sonnenenergie, als wie auch biogenes CO2. Das heißt, in Uruguay sind wir in der Lage, Projekte zu bauen, die sowohl biogenes CO2 als auch erneuerbare Energien direkt vor Ort nutzbar machen können. Der zweite Punkt ist, die Regierung in Uruguay hat das erkannt und hat ausgeschrieben, kein Land, keine Subvention, sondern CO2. Das erste Land dieser Welt, das CO2 ausgeschrieben hat. Wir haben uns intelligent genug angestellt, um es zu gewinnen. Das heißt, wir sind jetzt im Besitz, in Anführungsstrichen, von diesem CO2 aus Bioethanolproduktion und bauen um dieses CO2 herum jetzt unsere Anlagen, sprich nutzen die erneuerbaren Energien, die nicht nutzbar wären. Warum? Weil Uruguay schon 97% erneuerbare Energien in ihrem Stromsystem hat, dank der Wasserkraft. Das heißt, alles, was an Wind und Sonne dort noch ist, wäre jetzt nicht nutzbar, würden wir es nicht wieder in die berühmte Flasche packen. Und der dritte Punkt, der ist auch grandios. Wir haben gerade einen Regierungswechsel gesehen. Das war der Anlass von Bundespräsident Steinmeier, dorthin zu fahren. Das hat aber nichts zu bedeuten, dass jetzt auf einmal eine andere Politik herrscht. Nein, der neue Wirtschafts- und Finanzminister Gabriel Odone hat klipp und klar gesagt, als allererste Botschaft an uns in der Wirtschaft, verlassen Sie sich darauf. Mein Vorgänger ist ein guter Freund von mir, dass ich das Rad nicht neu erfinden werde, sondern dass Sie Kontinuität bekommen.
Frau Nold, an diesen synthetischen Kraftstoffen aus Wind und Sonne gibt es einige Kritik. Der Spiegel beispielsweise schrieb jüngst, der grüne Wundersprit werde nirgends in großen Mengen produziert, die Herstellung sei aufwendig, energieintensiv und teuer. Ist da was dran?
Ich muss da immer ein bisschen lachen, wenn ich das sehe, weil da wiederholt sich die Geschichte, wenn man an die Photovoltaik denkt, wenn man an andere erneuerbare Energien denkt. Am Anfang werden bei neuen Technologien ganz viele große Widerstände aufgebaut und ich würde sagen, lass es uns doch erstmal machen. Also weiß man denn vorher, was rauskommt, bevor man nicht angefangen hat? Jede Technologie entwickelt sich und es gibt wahnsinnig viele Fortschritte, sobald sie erstmal existiert. Wir haben unglaubliche Entwicklungen in der Technologie, die man sich vor wenigen Jahren nicht ermöglichen könnte. Und ja, es wird sie geben, es wird die erneuerbaren Kraftstoffe geben, genauso wie es Wasserstoff geben wird, weil wir es brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und deswegen werden da Investitionen in großer Höhe stattfinden. Ich frage mich dann eher, werden die Investitionen in und für Europa stattfinden oder finden sie woanders statt? Denn die Widerstände hier sind teilweise so groß und die Kriterien werden bis ins kleinste Detail festgelegt, um alles richtig zu machen, was dann aber das wirtschaftliche Handeln von Unternehmen einschränkt. Also ich würde mir wünschen, dass wir sagen, das ist eine große Chance, lass uns das versuchen und machen und schauen, welche Technologien es schaffen. Das sollte der Maßstab sein. Eine Technologie ist gut, wenn sie effizient ist und am günstigsten die Tonne CO2 in der Atmosphäre reduziert. Und daran sollten wir alle klimapolitischen Maßnahmen ausrichten.
Herr Herdern, in diesem Zusammenhang haben Sie schon vor einem Jahr in einem Interview gewarnt, bleibt die EU bei ihren bisherigen Regeln, wird es nichts mit den notwendigen milliardenschweren Investitionen und den Importen aus aller Welt.
Ich glaube, vorwegschicken muss man, dass die EU erst einmal grundsätzlich auf dem richtigen Wege dahingehend ist, dass sie Gesetzgebung etabliert hat, die dem CO2 einen Preis geben. Denn eins ist klar, wenn CO2 keinen Preis hat, dann sind auch CO2-sparende Technologien auf dem Markt nicht darstellbar. Dann ist sie, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg, dass sie sagt, ich reguliere in Form von, ich gebe einen Preis oder setze Quoten fest, die Märkte in der Form, dass ich es ermögliche, erneuerbare Energien auch nach Europa zu importieren in Form von in Flaschen gepackten Kohlenwasserstoffen. Das heißt, der Grundgedanke ist erstmal richtig und deswegen ist im Moment die EU der einzige Markt, der für uns wirklich relevant ist, weil in allen anderen Weltmärkten überhaupt keine Regulierungen bestehen und damit sind die für uns erstmal nicht gängig. Jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Frau Nold hat es eben angesprochen, Die EU möchte immer alles bis ins Letzte regulieren. Mikromanagement at its best. Und dann muss es nicht nur grün sein, sondern es muss dunkelgrün sein. Da muss noch ein Gänseblümchen drauf gepflanzt werden. Und wenn es geht, auch noch ein Schleifchen drumherum gemacht werden. Und wenn dann Ostern und Weihnachten zusammenfällt, dann können wir das auch importieren. Das hört sich jetzt etwas polemisch an, aber was meint das? Dass eben nur ganz bestimmte CO2-Moleküle zugelassen sind, die wir in den Wasserstoff geben können. Und die sind nicht überall zu bekommen. Das heißt, wir haben industrielles CO2, was ausgestoßen wird in der Chemieanlage, in der Industrieanlage. Das dürfen wir nicht nehmen. Wir können aber direkt daneben eine Direct Air Capture Anlage bauen, also eine Anlage, die das CO2 aus der Luft entzieht, und das ist dann wieder gut. Und so gibt es ganz, ganz viele einzelne Regelungen, die nur zwei Dinge bewirken. Erstens, das Produkt wird teurer. Und zweitens, die Sicherheit, dass das, was wir heute als grün herstellen, morgen auch noch grün ist, schwindet. Und beides mag weder der Kunde, noch mag das ein Projektfinanzierer, noch mögen das die Banken oder sonstige Equity-Investoren. Und das ist eines der großen Probleme, die wir in der EU unbedingt angehen müssen. Ich glaube, mit dem Industrial Green Deal sind jetzt erste Weichen gestellt. Jetzt müssen wir schauen, ob das auch in die richtige Richtung weitergeht.
Frau Nold, haben Sie manchmal das Gefühl, mit Blick auf die EU, hier gibt es einfach politisch mehr Widerstände bei dem, was Sie machen, bei der Molekülwende als bei der Stromwende?
Ja, das ist in der Tat so. Aber ich muss auch sagen, mit der Stromwende hat alles angefangen. Und da gab es anfangs auch sehr viele Widerstände. Und da ist einfach sehr viel Aufklärung betrieben worden und gab es viele Entwicklungen. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das zu erläutern, das zu erklären. Da ist einfach noch viel Verständnis notwendig. Und ich habe vorher auch hauptsächlich im Strombereich gearbeitet. Und für alle Leute, die in dem Bereich arbeiten, man klammert den fossilen Bereich aus. Und man vergisst einfach, wie viel Energie da reinkommt und was für einen Wert das für die Wirtschaft hat. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist diese Angst vor dem CO2. Also alle, die sich da stark für einsetzen, da war CO2 immer der Gegner, den man reduzieren muss. Jetzt müssen wir aber in den Kreislauf kommen. Das heißt, es gilt für alle, die an der Klimapolitik arbeiten, das CO2 in die Tasche zu packen und mitzunehmen und klare Regeln zu definieren, wie man damit arbeitet, in Kraftstoffen, in Produkten und so weiter. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir vorankommen. Ich wünsche mir, dass wir da eine fachliche Debatte führen können und weniger eine ideologische Debatte, dass man sich die Fakten anschaut und dann daran versucht, weiter die Energiewende gemeinsam umzusetzen.
Herr Herdan, was erwarten Sie von einer künftigen Bundesregierung oder von einem künftigen Bundeswirtschaftsministerium im Hinblick auf Ihre Ziele verstärkter grüner Importe aus aller Welt?
Was ich erwarte, ist, dass eine neue Bundesregierung mindestens mal drei Dinge macht. Erstens, die Rolle Deutschlands in Europa wirklich wahrzunehmen. Wir haben in den letzten 3 Jahren erlebt, dass Deutschland sprachlos war in Europa. Diese sogenannte German Vote ging durch alle Zeilen und alle Blätter, nämlich, dass sich Deutschland nie einigen konnte innerhalb der Bundesregierung und deshalb sich immer enthalten hat in Brüssel. Wir müssen die Lokomotive gemeinsam mit Frankreich und Italien wieder werden in Europa. Zweitens erwarte ich, dass eine neue Bundesregierung mehr Pragmatismus an den Tag legt. Soll heißen, auch Markthochlauf zu gestalten, ohne dass alles gleich 100% perfekt sein muss. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft bekommen. Dass die Menschen, die wissen, wie Projekte umgesetzt werden, auch ihren Platz in Ministerien finden und dort auch helfen können, Verständnis zu erzeugen, um Wirtschaft und Politik wirklich enger zusammenzubringen.
Und wenn ich noch einen Wunsch dazufügen darf, so ganz am Ende, dann würde ich mir wünschen persönlich, dass man frühzeitig klare Ziele vorgibt und die auch relativ schnell umsetzt. Denn im Moment entscheidet sich, wo Klimainvestitionen auch stattfinden und was passiert. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird es für alles, hier das, was wir uns vorgenommen haben, in der Molekülwende zu schaffen.
Was für Ziele könnten das sein?
Wenn wir jetzt darüber sprechen, in den Clean Industrial Deal gibt es Leitmärkte, dass man relativ klar festsetzt, was ist ein Leitmarkt. Und aus unserer Sicht muss das klar im Bereich Mobilität sein. Wir müssen die Raffinerien unterstützen, sie erhalten, und zwar aus 2 Punkten. Ein Punkt ist Energiesicherheit. Wir wollen ja auch grüne Moleküle in Europa weiter haben und weiterverarbeiten können und nicht nur auf Importe jedes einzelnen Kraftstoffes verantwortlich sein. Und zweitens wollen wir die Wertschöpfung im Energiebereich auch weiter hier halten für die Moleküle. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also schnell Leitmarkt festlegen, auch Leitmarkt, Raffinerie, Mobilität und dann zügig klare Regeln festlegen, damit wir starten können.
Das wären klare und wünschenswerte Ziele. Frau Nold, Herr Herdan, vielen Dank für das Gespräch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für das Interesse beim Podcast von N2X Fuels und Energie.